Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 65, Christine Meyer. Zwischen Notkaiserschnitt, Frühchen und Dankbarkeit. Eine Geschichte vom Überleben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Und ich freue mich sehr, heute eine ganz besondere Schauspielerin hier zu haben zu Gast, nämlich Christine Meyer. Sie ist natürlich auch aktiv für die Björn Steiger Stiftung. Wir kennen sie aus Serien wie GZSZ. Alles, was zählt, und auch der Soko Leipzig, unter anderem viel mehr. Doch heute geht es nicht um ihre Filmsets, ihre Rollen, sondern eine ganz besondere Aufgabe, die sie hat, und das Leben und die Sorge der Kinder und darum, was zählt, wenn jede Sekunde zählt. Und Christine Meyer, Sie sind auch Mutter von Zwillingen, die, darüber werden wir reden, etwas früher als geplant auf die Welt gekommen sind. Und wie sie dazu kam, die Björn Steiger Stiftung zu unterstützen, worüber wir uns sehr, sehr freuen, auch darüber wollen wir heute reden. Ja, fangen wir an. Wie war das, als Ihre Zwillinge auf die Welt kamen?
Erst einmal ganz herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe mich ganz geehrt gefühlt und habe natürlich auch überlegt, okay, klar bin ich bei der Björn Steiger Stiftung aktiv, beziehungsweise mehr oder weniger aktiv in verschiedenen Funktionen, aber was habe ich genau mit Lebensrettung zu tun? Und da kam ich dann auch automatisch direkt auf meine Zwillinge, weil die, Sie haben es gerade erwähnt, die sind zu früh auf die Welt gekommen, 10 Wochen. Es war von Anfang an eine schwierige Geschichte und zum Glück war ich dann bereits schon im Krankenhaus, als sie dann geholt wurden, weil ich schon 2 Tage vorher auffällige gesundheitliche Probleme bekam. Und ich war sehr dankbar darum, eben keinen Rettungswagen holen zu müssen, weil das wäre eigentlich dann dran gewesen, sondern dass ich schon vor Ort war, sodass alles viel schneller gehen konnte. Die Situation selber ist natürlich immer prekär und interessanterweise stand für mich war ich immer im Konflikt, was ist mir gerade wichtiger, mein eigenes Leben oder das der Kinder? Und da sind wir eigentlich auch schon, finde ich, mitten im Thema, weil natürlich jedes Leben eine andere Notfallrettung dann braucht. Und da war ich dann sehr dankbar, dass ich quasi alles in einem Haus hatte.
Wieso war das ein Thema, Ihr eigenes Leben oder das Leben der Kinder?
Es war insofern ein Thema, als dass ich, es ist eine rein emotionale Geschichte gewesen, jetzt gar nicht unbedingt von dem faktischen Retten oder von dem faktischen Therapieren, sondern ich war selber so krank, dass ich gerade gar nicht wusste, um was ich mich gerade kümmern soll. Und insofern war ich im Konflikt ohne Ende und war dankbar dafür, dass einfach fachkompetente Menschen da sind, die ganz großartig gehandelt haben und die mir einfach alles abgenommen haben.
Sie haben gemerkt, es geht Ihnen nicht gut, Unwohlsein, was ja, man sagt sich das leicht, nicht bei Schwangeren dann häufiger mal vorkommt, aber manchmal gibt es ja auch Risikogeburten, Hinweise darauf, dass das nicht einfach wird. Manchmal auch auf Frühgeburten schon. Da werden ja auch vor allen Dingen Mütter dann natürlich gebeten, frühzeitig ins Krankenhaus zu gehen. Welche Symptome hatten Sie und wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Na, ich hatte so eine beginnende Präeklampsie. Früher wurde das Schwangerschaftsvergiftung genannt und dann war auch relativ schnell klar, dass das etwas prekärer wird. Und dann bin ich einfach abends in das Krankenhaus meiner Wahl tatsächlich, weil wir da in der Nähe waren, gegangen. Schnell noch selber hingefahren und dann ging das eigentlich auch relativ schnell. Nach 2 Tagen wurden dann die Kinder geholt, weil es einfach nicht mehr ging. Und wie gesagt, also da geht's einem sehr schlecht und den Kindern ging's auch nicht gut. Und ich war einfach sehr dankbar, dass ich in einem Krankenhaus war, das, ich glaube, es heißt erstes Level ist, also das Level 1 hat, das also diese sehr gute Versorgung auch für die Kinder hat. Und am Anfang war es wirklich so 2 Schwestern pro Kind. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Und beide Kinder waren schlecht in der Atmung. Am 5. Tag ist dann unser Sohn, also ich habe ein Mädchen und einen Jungen bekommen und ist unser Sohn dann auch noch an Streptokokken erkrankt, sodass es dann ganz prekär wurde. Also das war alles nicht so ganz einfach. Dazu dann ich noch, die dann irgendwie mit dem Kaiserschnitt durch die Gegend gehumpelt ist und auch nicht wusste, wo vorne und hinten ist. Aber das war alles, das hört sich jetzt total dramatisch an und das war es auch am Anfang. Aber wie gesagt, meine Gedanken waren, ich wusste gar nicht, wo die waren. Ich hatte mit ganz anderen Sachen zu tun und musste irgendwie gucken, dass ich wieder auf die Hufe komme. Und dann letztendlich natürlich auch die Sorge, in Anführungszeichen Arbeit, also die Sorge zu oder die Verantwortung auch zu übernehmen. Denn das wird ja auch Stück für Stück verlangt und das auch gut so, ne, dass die Eltern in die Pflicht genommen werden und lernen, mit zunächst einmal sehr kranken Kindern umzugehen. Letztendlich sind die gesund und wunderbar, aber das lernt man dann halt auch.
Und Sie haben es erwähnt, ein Kaiserschnitt, der wird ja relativ häufig durchgeführt mittlerweile. Ich glaube sogar zur Hälfte, jede zweite Geburt mittlerweile ist ein Kaiserschnitt.
Das kann sein, das weiß ich nicht.
Aber deswegen wird es für all diejenigen, die keine Erfahrung haben, ja als ja kleiner Eingriff manchmal wahrgenommen. In der Wirklichkeit ist es eine schwere Operation.
Ganz schrecklich.
Auch gemacht wird, der Bauch wird komplett geöffnet.
Ja.
Und entsprechend sieht das dann auch aus. Ich war selber bei einem dabei und war selber überrascht. Tatsächlich.
Konnten Sie gucken?
Ja, ich durfte einmal so, oder ich weiß gar nicht, ob ich es durfte oder einfach so gemacht. Da ist ja meistens zwischen Kopf und dann dem Unterleib ist dann eine, keine Chinese Wall, aber so eine, ja, eine grüne Wand. Grün, das war es in meinem Fall meistens OPs, denke ich mal, gespannt, so dass man da natürlich nicht dauernd hinguckt und die Ärzte ihre Ruhe haben beim Operieren. Und natürlich auch, ich denke auch für die Operierte selbst, die ja meistens dann eben nur örtlich betäubt ist, die Frau dann auch nicht da ständig drauf guckt, was da an ihrem Bauch passiert. Und ich habe mal dann so mich so aufgerichtet geguckt und das reichte dann schon aus, um zu sehen, dass das schon ein massiver Eingriff ist.
Ja, ich hätte es gerne gesehen tatsächlich, ja, aber ich war da leider, hatte das Tuch vor der Nase.
Ja. War es auch grün?
Ja, natürlich war es grün. Ja. Aber, oder blau? Ja. Nee, heute habe ich grün. Ach, ganz grün, ehrlich, ne? Ich weiß ja, das alles gar nicht mehr blau. So genau.
Was hat bei Ihnen dann in dem Moment, wenn man es überhaupt so im Nachhinein sagen kann, dominiert als Gefühl? Was Sorge, was Angst, was der Wunsch, einfach schnell wieder auf die Füße zu kommen, zu wissen, was mit den Kindern ist?
Es waren mehrere Sachen, gar nicht eindeutig. Es war auf der einen Seite der Wunsch danach, wieder selber funktionieren zu können. Auf der anderen Seite die unglaubliche Erleichterung, dass ich diese Verantwortung nicht mehr in meinem Körper tragen muss, sondern ab jetzt sie verteilen kann. Weil, wie gesagt, das war von Anfang an nicht ganz einfach. Und also auch die sogenannte Risikoschwangerschaft. Ich habe bis zum Schluss noch gedreht. Was war gar nicht so geplant, aber dadurch, dass die 10 Wochen früher kam, habe ich einfach bis zum Schluss gedreht. So. Und also das heißt, es war wirklich alles ganz, ganz spitz auf Knopf vom Zeitmanagement her. Und ich war einfach froh, dass es zu Ende war. Also dass die Schwangerschaft zu Ende war und dass ich diese Verantwortung auf verschiedene Köpfe und Schultern verteilen kann. Das war das eine. Und dann kam langsam auch die Sorge um die Kinder dazu. Es war bei mir nicht so. Ich glaube, da hat mein Körper und mein Geist auch eine schöne Schutzfunktion eingebaut. Es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit immer nur dachte, oh mein Gott, die armen Kinder und so. Gar nicht, sondern ich war ganz bei mir und habe erst nach und nach mich darauf eingelassen. Dass diese Kinder jetzt da sind und ich glaube, mein Körper und meine Seele, die haben sich da einfach wirklich massiv geschützt. Und ich habe auch gesehen, wie schlecht es ihnen geht und habe dann auch dieses Agreement in dem Moment mit meinen Kindern ich habe ihnen einseitig das Angebot gemacht, dass sie jederzeit gehen dürfen, wenn sie es nicht schaffen. Mhm. Weil diese Frühgeburtlichkeit, auch da stellt man sich immer so vor, ja mein Gott, die kommen in den Inkubator und dann war's das. Aber da ist ja viel mehr noch mit dran. Da ist natürlich diese komplette Gerätemedizin. Und da ist auch, ich stelle mir das immer so vor, dass Frühgeborene, gerade wenn die so klein waren, wir reden hier über 1000 Gramm, dass sie dann wie roh sind. Also wie rohe Eier. Also dass die Haut sich anfühlt wie offen. Weil jede Bewegung, jede Berührung ist erfordert oder bekommt sofort eine Reaktion. Man berührt das Kind und es ist nicht so, dass sie sagt, ach ja, wie schön, sondern es zuckt erstmal zusammen. Das lag sicherlich nicht daran, dass wir so unglaublich grob mit den Kindern umgegangen sind, sondern vielmehr, dass es einfach, dass alles extrem empfindlich ist. Und als dann unser Sohn dann noch so krank wurde, da wollte ich ihn auch nicht in die Pflicht nehmen. Ja, also ich bin krank geworden und wenn es dann einfach, ich kann ja nicht die Verantwortung übernehmen und sagen, ja, ich bin zwar krank geworden, aber du musst jetzt bleiben. Und da dachte ich auch so, es ist ich muss jetzt einfach go with the flow. Ich muss jetzt das annehmen, was kommt. Und zum Glück, und das sage ich jetzt aus vollstem Herzen, ist alles gut gegangen. Zum Glück sind beide da und sitzen gerade unten mit einer fetten Erkältung und sind nicht in der Schule. Deswegen, also ich habe schon gerade vorher im Vorgespräch gesagt, wenn jemand mal reinkommt, Entschuldigung, aber ich habe zwei kranke Kinder gerade da.
Ja. Aber nehmen Sie uns nochmal mit. Das war, also die Kinder waren beide im sogenannten Brutkasten dann und voll beatmet auch.
Sie ja, er nicht. Er hatte schon die Lungenreifung bekommen.
Wie war das bei Ihnen? Sind Sie dann häufiger während des Tages, durften Sie dann hin, durften Sie mal gucken, wurde Ihnen Bericht erstattet?
Nein, ja, alles. Also ich war ein paar Tage im Krankenhaus selber und als ich dann entlassen wurde, war ich natürlich dann unten, aber ich war auch oben auf meinem Zimmer, um auch einfach, weil ich gemerkt habe, puh, ich brauche jetzt auch mal, muss mal gucken, dass ich selber hier irgendwie klarkomme. Auch mit den ganzen hormonellen Umständen und Umstellungen, das ist ja alles ganz prekär. Es war mir auch, also nicht prekär, ist schon wieder, ich habe das dritte oder vierte Mal jetzt schon gesagt. Das meine ich gar nicht, sondern es ist sehr besonders. Ja, also sehr besonders. Da denke ich mir so, was passiert hier gerade alles? Das heißt, da brauchte ich ein bisschen Zeit. Trotzdem haben wir das dann letztendlich so gemacht. Wir waren 7 Wochen in der Klinik und wir waren immer 12 Stunden da und 12 Stunden zu Hause. Also wir sind morgens ganz früh hin um 9 und sind dann um 9 nach Hause zwischen 9 und 11, haben dann geschlafen und sind wieder hin. Das war wie eine Blase. Und ich muss sagen, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann ist das total schön, das Gefühl. Weil wir wussten, dass diese Kinder in besten Händen sind. Und das Lustige war, auch gerade als wir dann dieses Rooming In, das sind die letzten Tage, wenn die Kinder sich quasi stabilisiert haben, nicht mehr im Brutkasten sind, sondern schon auch jenseits von der Beatmung, jenseits von der ständigen Überwachung, das sind sie ja am Anfang, dann ziehen die Eltern mit den Kindern quasi in ein Zimmer, das hört sich ja sehr komfortabel an, ist letztendlich nur ein Krankenzimmer und wir haben dann die Betten zusammengeschoben, weil wir zum Glück Zwillinge hatten. Andere Mütter müssen das dann auch noch teilen mit anderen Müttern, also wir hatten Glück. Und dann haben die Schwestern uns aber immer gesagt, Leute, geht nochmal essen. Komm, geht nochmal essen, wir sind doch da. Also ganz nett, ja, dass sie einfach gesagt haben, nutzt nochmal eure Zeit. Ihr habt jetzt echt eine harte Zeit hinter euch. Macht nochmal kleine Inseln für euch und dann irgendwann seid ihr draußen und dann könnt ihr das alles in der Form nicht mehr. Und das stimmte auch. Und insofern war das so immer der Rhythmus, um auf die Frage zurückzukommen, 12 Stunden da, 12 Stunden nicht. Und tatsächlich, was wir, das kann ich auch nur jedem mitgeben, auch wenn es jetzt nicht primär um das Thema Lebensrettung geht, aber ich glaube, es geht um den guten Einstieg in dein Leben. Wenn ein Kind so früh auf die Welt kommt, bitte keinen Besuch dazukommen lassen. Eigentlich sind sie noch im Bauch und da kommt auch kein Besuch rein. Und insofern lasst man die Kinder schön in Ruhe, nicht die ganze Familie holen, weil je mehr Ruhe, Pierre-Henrik Steigert hat so schön gesagt, das sind 60 Dezibel, die ein Kind erträgt in dem Alter. Das ist ein Flüsterton und alles andere löst Stress aus und daran sollte man sich auch halten. Wirklich Ruhe, Ruhe, Ruhe.
Bei 60 Dezibel sind wir schon beim Kindernotarztwagen.
Genau.
Der Steiger-Stiftung, weil das
richtig
der Stressschutz ist, den er bietet, vor allen anderen lauteren Umgebungsgeräuschen dort. Wie sind Sie eigentlich in Berührung gekommen mit der Björn-Steiger-Stiftung?
Jetzt wird's richtig zauberhaft. Ich habe einen der allerersten Spaziergänge mit meinen Kindern gemacht und musste zu DM, weil ich Windeln brauchte. Und bin mit diesem riesigen Zwillingswagen und war noch völlig ungelenk da irgendwie reingeschippert und bin auch überall angestoßen, was man so am Anfang macht, weil es ist alles groß und überdimensioniert. Und da standen meine persönlichen Helden des Alltags, nämlich die Straßenarbeiter in Anführungszeichen für die Stiftungen, in dem Fall von der Björn-Steiger-Stiftung, und die sprachen mich an und sagten, haben Sie mal einen Moment Zeit, es geht um den Baby-Notarztwagen Felix. Und da dachte ich so, was ist denn das? Und tatsächlich hatte ich, wenn auch nicht mit dem Notarztwagen, aber ich hatte Berührung mit diesen sehr, sehr aufwendigen Inkubatoren auf der Neonatologie. Und nicht, dass wir selber die benötigt hätten, das waren die Dinger, die dann in den Helikopter kommen, sondern wir, die standen da rum und dann wurden die sehr kranken Kinder eben nochmal an andere Stationen oder an andere Kliniken weiter weg verfrachtet. Und ich habe gesehen, wie wahnsinnig beängstigend das auch ist. Also wie groß die Dinger sind, was das für ein Aufwand ist. Und dann dachte ich so, Moment mal, was ist das denn, der Babynotarztwagen? Den kenne ich ja gar nicht. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe dann sofort eine Mitgliedschaft einfach verabredet. So ist das entstanden. Ich bin stinknormales Mitglied gewesen. Oder bin es immer noch? Ich bin immer noch Mitglied. So. Und das heißt also, mein erster Ausflug oder einer, ich glaube, das war der zweite. Der zweite Ausflug hat mich direkt in die Björn-Steiger-Stiftung getrieben. Und das habe ich dann einfach mal als Zeichen gewertet.
Großartig. Ja, viele Eltern wissen gar nicht, dass es so ein Spezialfahrzeug gibt. Die haben ja den Zweck, Sie haben es erwähnt, gezeigt, gesagt, auch die Babys in einem sehr frühen Stadium, Frühchen vor allen Dingen, bisher noch umgangssprachlich genannt werden, zu transportieren, wenn sie dann von einem Krankenhaus zum nächsten müssen, was ja oft der Fall ist, wenn Kinder früh auch gerade unvorbereitet auf die Welt kommen, dann sind sie ja meistens nicht in Spezialeinrichtungen, in denen man sich dann schon auf eine solche Versorgung eingestellt hat. Und wenn sie dann transportiert werden, dann ist es wichtig, dass sie in einer bestimmten Liegenrichtung transportiert werden, also nicht längs zum Fahrzeug, genau, sondern quer zum Fahrzeug, damit die Fontanelle eben nicht von den Fliehkräften beeinträchtigt wird und das Kind weiter geschützt wird. Und außerdem, Sie haben es erwähnt, Frau Meyer, sind die auch entsprechend schallgedämmt, sodass die Geräusche dann auch nochmal etwas leiser sind, diese 60 Dezibel, die Kinderohren dann in einem solchen Stadium noch ertragen. Insofern ist es toll, dass Sie das unterstützt haben von Anfang an. Und Dankeschön.
Dafür nicht.
So freuen wir uns. Ist es eigentlich so, dass diese Frühgeburten oder früheren Geburten Sie in irgendeiner Weise prägen, auch später noch? Also sind Sie besonders vorsichtig? Denken Sie mit Glück daran? Ändert es den Blick auf die Kinder in irgendeiner Weise?
Nicht eine ganz vielschichtige Frage tatsächlich. Ich denke, also ich kann mich nicht davon freimachen, dass wir nicht in irgendeiner Art und Weise anfänglich die Kinder schon nochmal anders behandelt haben, einfach weil sie auch etwas anders aussahen. Ne? Also Frühchen, das sieht man schon noch relativ lange. Die sehen einfach ein bisschen komisch aus am Anfang. Mhm. Und die sehen auch ein paar Monate komisch aus.
Ja, und wir haben natürlich etwas anders, nicht?
Und sie haben große Augen, es sieht so, also schön unklar sind sie nicht. Ja, schön sind sie nicht. Also, ich fand sie natürlich zauberhaft. Ich weiß, Sie sagen am zweiten Tag, also man macht ja immer dieses Känguruen. Also ich mag das Wort sehr gerne. Da legt man sich mit nacktem Oberkörper in einen sehr bequemen Sessel. Zumindest war das bei uns im Westend-Krankenhaus so hier in Berlin. Und dann werden die Kinder mit relativ wenig an, nämlich also nur mit Windel an. Wobei das sind am Anfang ja auch nur so Fetzen. Das ist ja eine ganz kleine Einlage nur für die Kinder, weil die haben ja gar keine Windelmöglichkeiten zu tragen, weil es viel zu klein ist. Und dann legt man die Kinder eben nackt auf den nackten Oberkörper und dann durch den Hautkontakt werden die dann ganz ruhig und die Herzfrequenz und die Atemfrequenz, die stabilisiert sich. Und wir lagen also immer nebeneinander, mein Mann und ich. Jeder hatte immer ein Kind auf der Brust. Und dann drehte ich mich zu ihm um. Er hatte gerade unseren Sohn mit den ganzen Kabeln auf der Brust. Und ich guckte ihn mir an und sagte so, oh, der ist ganz schön. So, was man wirklich im ersten Moment, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, puh, okay, willkommen, hallo. Aber dann fand ich den ganz niedlich. Und bei ihr dann auch. Und ich dachte, ach, die sind doch sehr hübsch. Das sind doch hübsche Kinder. Also das liebende Auge guckt natürlich anders auf die Kinder. Aber am Anfang war das schon so, dass wir natürlich, dadurch, dass sie auch etwas anders aussahen, schon nochmal mehr darauf geachtet haben, dass sie viel Ruhe haben. Ich glaube, wir haben ganz viel Ruhe. Gleich sehr feste Strukturen, also nicht starre, aber feste Strukturen, dass es sehr klar war, wann wird geschlafen, wann wird gefüttert, dass sie quasi, ich dachte immer, die Kinder sind komplett ohne Sicherheit auf die Welt gekommen, so wie eigentlich jedes Kind, aber vielleicht die nochmal verschärft, ist ja nur eine Annahme. Und dann geben wir ihnen doch besonders viel Stabilität. Und das haben wir eigentlich bis zum Schluss auch noch heute, sie sind jetzt 8 Jahre alt, auch das führen wir weiter. Also es gibt einfach ritualisierte Sachen, was ja jeder, wenn man jetzt, ich bin zum Glück kein Erziehungsratgeberleser, aber wenn ich mal höre von welchen, dann weiß ich, dass die auch immer sagen, mach Rituale, gerade fürs ins Bett gehen, bla bla bla. Wir hatten damit nie Probleme, weil es gab immer Rituale. Und was die Vorsicht angeht, kann mich davon nicht freimachen, aber ich bin zum Beispiel nicht vorsichtig, wenn sie Konflikte austragen, weil ich sehe viele Eltern, die ständig in die Konflikte reingehen und ich denke, wir brauchen wehrhafte junge Menschen und starke Menschen. Und da bin ich zum Beispiel gar nicht vorsichtig. Aber wenn es um körperliche Sachen am Anfang ging, da war ich schon sehr vorsichtig, weil ich schon geguckt habe, okay, stimmt die Koordination? Weil man ja auch immer denken muss, sind noch Spätschäden da? Ne? Kann es noch sein, dass es Spätschäden gibt? Dass sie doch koordinativ nicht so drauf sind? Wir müssen ständig bei Augenmonitorings, ist die Netzhaut noch, also am Anfang droht ja aber die Netzhautablösung bei so kleinen Kindern. Ist das alles in Ordnung? Auch wenn unser Sohn mittlerweile Brillenträger ist, aber das ist sein Erbmaterial. Sie hat zum Beispiel 100%ige Sehfähigkeit. Also wir sind halt immer noch in solchen Monitorings drin Und natürlich gibt es Dinge, die jedes Kind hat. Unser Sohn hat auch noch Asthma. Klar kann man sagen, hat das was mit der Frühgeburtlichkeit zu tun, aber mein Mann hat auch Asthma. Also so. Ich denke, da muss man dann auch irgendwann anfangen, sich ein bisschen, sagen wir mal, etwas zu beruhigen und zu sagen, das sind normale Sachen. Und ich muss dazu sagen, unsere Kinder sind das Gegenteil von klein und schmächtig. Sie sind ganz große, kräftige Kinder und pumpergesund. Und insofern, wenn ich sie ansehe, kann ich schon gar keine Sorgen haben. Weil sie sind wirklich wie so kleine Bauernhofkinder. Sagt immer meine Freundin, sind so kleine Landkinder. Ja. Nicht fettleibig, aber sie sind einfach im Saft. Ja. Genau, also alles bestens.
1000 Gramm, bisschen mehr, als sie auf die Welt kam. Wie schwer waren sie, als sie mit nach Hause nehmen durften?
Ja, 2-3, ist wenig.
Also man, normal ist ja so ab 2,9, 2,8, also im Grunde nicht. Und wenn man weiß, so Kinder, Babys, wenn sie aus dem Krankenhaus kommen, die sind ja auch noch ganz, 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 ganz zart im Grunde, aber sie hatten natürlich schon Kontakt, auch längere Zeit dann mit ihren noch zarteren Kindern. Da hat mir schon manchmal Sorge, wenn man da einfach nur irgendwie so ein Leibchen anzieht. Und, wo kommt der Arm jetzt durch und kommt er da durch?
Das haben wir gelernt mit den Schwestern. Die waren großartig. Tolles Team. Die haben uns alles gezeigt. Man wird ja auch betreut. Du gehst ja nicht nach Hause und sagst so, wie viel Spaß, ne? Mach mal mit deinen Kindern, sondern da kommt dann entweder der bunte Kreis oder Haus des Kindes, das sind solche Organisationen, die dann nach Hause kommen und einen betreuen. Also man ist nicht alleine.
Das kommt bei Ihnen ja auch raus, der Respekt, und die Respekt ist ein bisschen gut, sehr stark gebraucht in dem Zusammenhang. Aber sagen wir ruhig, der Respekt und die Dankbarkeit gegenüber denjenigen, die Sie da auch im Krankenhaus gut betreut haben.
Total. Bis heute. Wir haben sogar, also ich habe lustigerweise vor, in den Sommerferien, da waren wir in Beditz im Barfußpfad. Das machen wir ganz gerne. Da gibt's so eine Region, so ein Wald, wo man mit Barfuß überall rumlaufen kann. Und plötzlich höre ich meinen Namen Christine und da steht eine Schwester vor mir aus dem Klinikum und wir fielen uns um den Hals. Und das heißt, wir sind wirklich, auch wenn wir uns sehen, auch wenn wir keinen direkten Kontakt haben, aber wir erkennen uns und sie sagten, ja, euer Foto hängt immer noch bei uns. Also wir hatten wirklich eine gute und schöne Zeit mit den Menschen. Und wir waren uns sehr nah über die Zeit geworden. Und lustigerweise war dann eine der Kinderkrankenschwestern sogar noch unsere Babysitterin. Und wir waren noch auf ihrer Hochzeit und die Kinder haben die Ringe gebracht. Also es war sehr verwoben. Also wir hatten die Chance, uns mit diesen Menschen zu verbinden. Und das hat uns auf dem Weg sehr geholfen. Und das lag aber nicht an uns, vielleicht auch zu einem gewissen Grad. Aber es lag auch daran, weil die einfach so sind, wie sie sind. Und das ist einfach großartig. Man kann diesen ganzen Pflegerinnen, Notfallärzten, Notärzten, Ärzten grundsätzlich, wenn sie sich menschlich zeigen, kann man nicht dankbar genug sein.
Und das wird Sie freuen, das hören viele zu. Und die werden sich sicher jetzt freuen über dieses Lob. Ist es Ihnen mal so gegangen, weil es ist ja gut, dass Sie diese Geschichte öffentlich machen, dass Menschen mal auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, sowas habe ich auch mal erlebt oder wie war das bei Ihnen, Sie um Rat gefragt haben?
Ja, also ich habe das relativ spät öffentlich gemacht. Ich habe ja auch meine Schwangerschaft nicht öffentlich gemacht, weil ich das so doof finde. Das war ja so ein bisschen die Anfänge auch. Also vor 8 Jahren hat ja dann irgendwie jede Schauspielerin dann nicht stein. Das ist verallgemeinert. Aber viele Schauspielerinnen, viele Kolleginnen haben dann ihre Schwangerschaft sehr öffentlich gemacht und ich bin so nicht. Ich mag das nicht. Ich mache auch kein Social Media mehr, weil es einfach für mich überhaupt keinen Benefit hat. Und insofern war ich da sehr vorsichtig und hatte dann letztendlich dann auch gar nicht mehr so das, oder andersrum, ich habe dann auch nicht die Öffentlichkeit gesucht und vielleicht hatte ich sie dann auch gar nicht mehr, diese Öffentlichkeit, um zu sagen, übrigens, wir haben dann irgendwann eine Geschichte, als alles stabil war, mit der Bunten gemacht und da habe ich das dann angebracht. Habe gedacht, es war schwierig. Das war die einzige Geschichte. Wir haben die Kinder dabei natürlich nicht gezeigt, sondern nur von hinten und von der Seite, was schwierig war mit Zwillingen, weil die immer nach vorne gucken in die Kamera. Aber wir haben es geschafft. Und weil ich der Meinung bin, auch dass Kinder selber entscheiden sollten, was sie von sich zeigen und was nicht. Ich kann nicht über sie verfügen. Es ist nicht mein Eigentum. Und ich glaube, dieser Satz, der hört sich so einfach an, aber das ist auch in der Zeit der Frühgeburtlichkeit gekommen, ne? Dass ich gesehen habe, das sind zwei eigenständige Menschen, auch jetzt in dieser ganz kleinen Phase, und ich habe nicht das Recht, über sie zu verfügen. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Ne? Das heißt nicht, dass ich nicht auch eine strenge Mutter bin und auch die Regeln aufstelle, das habe ich schon erwähnt, aber das heißt schon, dass wir darauf achten, dass wir sie in ihrer Eigenständigkeit natürlich auch immer wahrnehmen, ne? Weil sonst, ich will einfach eigenständige Kinder. und eigene Persönlichkeiten. Und insofern kam auf mich, um auf die Frage zurückzukommen, nicht jetzt so wahnsinnig viele Leute zu. Aber wenn man in dem Moment, wenn man Kinder hat, lernt man auch auf der Straße ständig Leute kennen, die auch Kinder haben. Und auch, wir waren dann plötzlich auch 4 Zwillingsmütter. Also wenn wir irgendwo hingegangen sind, waren wir dann, ne, 4 mal 2, man kann es ausrechnen, waren wir immer entsprechend viele Personen. Und natürlich kamen auch wir auf diese Themen. Und auch da war das immer wieder, ne, wie habt ihr es erlebt? Und also wir waren jetzt nicht diese Geburtsmütter, die darüber sprechen, welche Art von Geburtsausprägung sie hatten. Aber natürlich war auch da das Thema Frühgeburtlichkeit immer wieder Gesprächsstoff. Und weil es die anderen auch betraf. Sagen wir so, es ist eher unter diesem weniger öffentlichen Mantel, sondern eher unter diesem Aspekt im persönlichen Gespräch. Wenn man drauf kommt, dann wird darüber geredet und dann werden die Erfahrungen ausgetauscht. Aber es geht weniger um Belehrung oder um Ratschläge. Das ist es nicht.
Ich meine, es gibt ja sicherlich Menschen, die jetzt in ähnlichen Situationen sind, die zwischen Hoffen und Bangen und nochmal Hoffen sind und deren Kinder auch früh auf die Welt gekommen sind, zu früh auf die Welt gekommen sind oder früher als geplant, sagen wir so. Gibt es ein Rat, etwas, was Sie denen mitgeben würden? So klar, bleibt hoffnungsvoll, verzagt nicht. Aber ich habe auch rausgehört, nehmt euch auch mal ein paar Minuten für euch selbst, weil es so ein großer, wenn das geht, natürlich in einem Rahmen, in dem man da gut betreut ist. Aber was aus Ihrer Erfahrung heraus auch, und Gott sei Dank hat sich das bei Ihnen ja auch alles toll entwickelt, wie in den meisten Fällen ist ja auch, Gott sei Dank, ja, der medizinischen Versorgung ja auch der Fall.
Ja, das sind ja kleinste Kinder bereits.
Würden Sie den Menschen etwas sagen wollen?
Ja, also ich würde immer sagen, das hatte ich schon erwähnt, lass die Kinder nicht zu früh in die Öffentlichkeit raus, jetzt nicht im Sinne von Social Media, sondern im Sinne von lass die Familie erstmal draußen, seid nur mit euren Kindern, mit den Kleinsten. Ich rede jetzt von der Zeit im Krankenhaus, nehmt euch die Zeit für euch alleine. Wenn überhaupt mal eine Person oder 2 Personen, aber nicht die ganze Bagage, weil, wie gesagt, die Kinder sind eigentlich noch nicht auf der Welt und sie haben das Recht darauf, erstmal nachzureifen. Das ist das eine. Das andere ist, was ich jedem mitgeben wollen würde, der in dieser Situation ist, ist zu vertrauen. Vertrauen zu haben in unser System. Wir haben beste Erfahrungen gemacht und es liegt nicht daran, weil ich zu dem Zeitpunkt, war ich da aber privatversichert? Ich weiß gar nicht, aber darum ging es gar nicht. Die Kinder waren nicht privatversichert. Also wir waren jetzt nicht privilegiert im Sinne von, wir konnten uns alles leisten, sondern es ging eher darum, dass wir per se diese Art der Versorgung bekommen haben. Und darauf kann man vertrauen. Dafür müssen wir dankbar sein. Also dieses Meckern über das Gesundheitssystem, ja. Ich arbeite mittlerweile selber viel in der Gesundheitspolitik als Moderatorin. Insofern mir ist das bewusst. Und es ist auch gut, dass wir Missstände immer wieder aufzeigen. Aber ich habe persönlich in dieser speziellen Sache die Erfahrung gemacht, dass ich absolut vertrauen konnte und dass es nur Menschen um mich herum gab, die das Beste wollten. Und deswegen vertrauen und nicht meckern, sondern vertrauen und sagen, ich lasse sie mal machen. Und wenn man dann merkt, da stimmt irgendwas gar nicht, dann natürlich den Mund aufmachen. Aber erstmal gucken, erstmal zurücknehmen, gucken. Und das wird dem sich selber Zeit nehmen. Ja, da bin ich ganz schlecht, ehrlich gesagt. Das war das einzige Mal, dass ich es gemacht habe, aber einfach, weil mein Körper es mir so klar gesagt hat, ich konnte einfach nicht anders. Ich musste mich zurückziehen. Das würde ich aber auch jedem mitgeben. Zieht euch mal kurz zurück, gerade im Krankenhaus, wenn dann die Mütter gerade nach der Geburt, ich meine, es heißt ja nicht umsonst, bei diesem 6-wöchigen Wochenbett, irgendwie 2 Wochen im Bett, 2 Wochen am Bett und 2 Wochen ums Bett herum. Ich hatte das nicht. Ich hatte einen Tag im Bett und danach nichts mehr. Und insofern, weil am nächsten Tag wird man nach dem Kaiserschnitt ja schon gebeten, aufzustehen. Und insofern, das sollte man versuchen zu nehmen, diese Zeit. Wirklich versuchen. Und wenn es nur jeden Tag ein bisschen ist. Ach so, und eine letzte Sache. Essen, regelmäßig essen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich hatte gar keine Kilos mehr auf den Rippen. Also ich sah 5 Tage nach Geburt aus, wie ich 20 Jahre zuvor ausgesehen hatte, nämlich dünn, dünn, dünn. Nicht gut. Essen würde ich auch immer sagen. Regelmäßig der Mann muss kochen oder Essen besorgen. Das ist das Wichtigste, weil man als Frau kann man es nicht.
Nehmen Sie uns einmal mit in Ihre heutige Zeit. Sie moderieren, sagen Sie, viele Gesundheitsveranstaltungen. Veranstaltungen aus dem Gesundheitsbereich. Auch andere Sachen noch dazu?
Ja, Wirtschaft für Gewerkschaften. Ich habe jetzt gerade die große Eröffnung von der IGBCE in Hannover. Richtig. Die Auftragsveranstaltung gerade moderiert. Genau, solche Sachen mache ich. Ja, und das, genau, das ist jetzt mittlerweile mein Standbein geworden. Tatsächlich ist der Beruf der Schauspielerin nicht so gut vereinbar mit, sagen wir, dieser schwierigen Situation, die dann auch noch verändert oder sich noch negativ verändert hat durch Corona. Die kam ja dann kurze Zeit später. Die Kinder sind 2017 auf die Welt gekommen. Ende 2019, 20 fing es an. Und da hatte ich zwar dann schon wieder gearbeitet, aber dann brach ja eigentlich erstmal alles zusammen. Und ich habe mir dann wirklich wohl überlegt, ob ich diesen Schritt zurückgehe und nochmal wieder anfange, wieder Klinken zu putzen und zu machen und zu tun. Und habe dann gedacht, nee, war schön. Und
Sie müssen ja auch lange am Set sein.
Ne? Ja, eben. Und das ging alles nicht. Mein Mann ist Regisseur. Ich habe gesagt, komm, du hast bessere Kontakte, mach du jetzt mal. Und der hat dann reüssiert und ich habe dann relativ freiwillig erstmal diese andere Rolle eingenommen, die mich mittlerweile natürlich auch ein bisschen nervt. Aber jetzt bin ich mittlerweile wieder dran, das heißt, es läuft ganz gut und wir verdienen da unsere Brötchen und ja, und haben auch ganz schöne Erfolgserlebnisse. Insofern, das läuft jetzt wieder alles.
Größte Erfolgserlebnis zusätzlich.
Na, größte vielleicht nicht, aber wir haben schöne. Nicht größte.
Aber
schöne.
Ich wollte gerade sagen, sind die Kinder natürlich und freut mich, dass es sich alles so gut angelassen hat. Und toll, dass sie auf diese Art und Weise, wären sie nicht mit dem Zwillingswagen unterwegs gewesen, hätten sie vielleicht nicht die fleißigen Helfer der Björn Steiger Stiftung getroffen und nicht erfahren, dass es diesen Felix Notarztwagen gibt, also den Kindernotarztwagen, wovon es jetzt viele gibt, oder?
Ja, richtig. Mehr?
Tatsächlich auch. Insofern freuen wir uns sehr über Ihr Engagement. Danke dafür. Und Frau May, ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, dass ich dabei sein durfte. Und wie gesagt, Vertrauen ist das A und O, gerade auch mit Blick auf andere Länder. Unser Gesundheitssystem ist nicht das Schlechteste. Also insofern kann man dankbar sein, dass es A, die Björn Steiger Stiftung gibt, die natürlich alles in die Wege geleitet hat, dass wir die Möglichkeit haben, diese Nummern zu wählen. Das ist das eine, aber das andere ist auch die Versorgung danach. Ist in den meisten Fällen dann auch gut und man kann sich darauf verlassen. Das finde ich gut.
Aber auch Schlusswort.
Herzlichen Dank. Dankeschön. War so nicht gedacht. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja?
Dankeschön.
Tschüss. Dankeschön. Ciao.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.